Hallo und herzlich willkommen auf unserer Reise durch das Matthäusevangelium. Heute werden wir durch den zweiten Teil des fünften Kapitels gehen. Wie immer, wer eine Bibel zur Hand hat, dem empfehle ich, den entsprechenden Abschnitt anschließend jeweils selber noch genau zu lesen. Nachdem wir letzte Woche die sogenannten Seligpreisungen angeschaut haben, gehen wir vorwärts in der Bergpredigt Jesu. Allein schon von einem literarischen Standpunkt aus gesehen, lohnt es sich, diese zu lesen. Ein wunderbar musikalischer Text. Und da fällt uns auf, dass wie ein Refrain aufkommt: Euch wurde gesagt, ich aber sage euch. Euch wurde gesagt, ich aber sage euch. Das war kein Stilmittel Jesu. Aber was wie Musik klingt, kann sich das menschliche Gehirn besser merken. Uns wurde gesagt, er aber sagt uns. Jesus greift auf das Gesetz zurück und legt es neu aus. Über die Jahrtausende hatten unzählige Schriftgelehrte das Wort Gottes erklärt und auf ihre konkrete Anwendung hier ausgerichtet. Nehmen wir ein Beispiel, das Jesus selber hier aufgreift. Im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18 steht geschrieben: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und im Psalm 139 lesen wir die Verse 21 und 22, und da steht: Ich hasse, ja Herr, die dich hassen, und es verdrießt mich an ihnen, dass sie sich wider dich setzen. Ich hasse sie im rechten Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Dem Psalmisten ging es hier im Kontext darum, dass er Gott seine uneingeschränkte Hingabe und Liebe bezeugt. Niemals wird er sich auf die Seite der Feinde Gottes schlagen. Daraus haben die Schriftgelehrten gefolgert, dass man nur lieben muss, wer gerecht ist. Wer aber ist gerecht, wenn nicht jener, der den gleichen Glauben teilt wie ich? So dachte man. Also lieben die Pharisäer die Pharisäer, aber verachten unter anderem die Samaritaner und die Sadduzäer. Das war zwar nicht, was in der Tora stand, aber so wurde dies ihnen dargelegt. Nun kommt aber Jesus und sagt: Euch wurde gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und über Ungerechte. Indem er das Gesetz neu auslegte, erhob sich Jesus über die rabbinischen Lehren und erwies sich somit als den Messias. Es ist spannend, dass die Juden glaubten, der Messias würde Verständnisfehler der Schrift korrigieren. Noch heute sagen die Juden, dass der Messias einmal als einziger die Tora fehlerfrei auslegen werde. Aber Jesus haben sie es nicht abgenommen. Erinnern Sie sich, wie Jesus am Sabbat Menschen heilte und als die Pharisäer ihn daraufhin zur Rede stellten, er ihnen erklärte, der Sabbat sei für die Menschen da und nicht die Menschen für den Sabbat. Das hat ihnen überhaupt nicht gepasst. Sie wussten zwar, dass der Messias das tun würde, und dennoch konnten sie es absolut nicht ertragen. Übrigens gibt es zu diesem Thema eine interessante Geschichte, und zwar als Jesus in der glühenden Mittagshitze mit einer Samariterin spricht. Nachdem er ihr einige Grundwahrheiten über den Glauben vermittelt, sagt diese Frau: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Also nochmal. Die Frau sagt zu Jesus, den sie nicht kennt und nicht weiß, dass es sich um den Messias handelt, sagt sie zu ihm, sie wisse, dass der Messias, der Christus genannt werde, alles verkündigen werde. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Ich bin der Messias, der Christus, der mit dir redet. Wir finden dies in Johannes 4, Verse 25 und 26. Da sehen wir also, dass es sich um ein wirklich weit verbreitetes Wissen handelte, dass Christus uns Gottes Willen kundtut und damit das Verständnis der damaligen Juden korrigierte. Tragisch genug, dass damit die meisten Menschen nicht in der Lage waren, dies anzunehmen und es heute noch nicht sind. Wollen wir doch sehen, was Jesus richtig gestellt hat mit diesem "Euch wurde gesagt, ich aber sage euch". Dazu nehmen wir das Herzstück des Gesetzes, die sogenannten 10 Worte oder 10 Gebote, Verzeihung, die kennen wir ja. Wir finden sie an 2 Stellen in der Bibel, im 2. Buch Mose im 20. Kapitel, aber ebenso im 5. Buch Mose im 5. Kapitel. Ich möchte sie auf einige Stichworte zusammenfassen, da ich annehme, dass wir alle diese Gebote gut kennen und wahrscheinlich als Kind schon auswendig lernen mussten oder durften. Da geht es um Ehrfurcht gegenüber Gott, unbedingte Ehrfurcht, Gott den ersten Platz in unserem Leben einräumen. Alles andere wäre da Götzendienst. Heiligung des Sabbats, die Eltern ehren, nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, keine falschen Aussagen machen und nicht begehren, was jemand anderem gehört. Nirgends widerspricht Jesus auch nur einem dieser Gebote, aber er widerspricht ihrer Auslegung. Was sich im Alten Bund wie ein Verbotsregister anhörte, kommt plötzlich als Herzenshaltung daher. Die Sünde des Ehebruchs bezog sich im Alten Testament auf unerlaubten Geschlechtsverkehr. So denken heute noch viele, viele, viele Menschen. Aber nun sagt Jesus, dass schon das Begehren Ehebruch ist und der Akt ist bloß, wenn man so sagen kann, die Folge der Sünde. Aber die Sünde ans Ich, an sich, beginnt im Herzen, dort, wo man mit Lust verweilt, mit den Augen, mit den Gedanken, und daraus erfolgt dann das Begehren und die Versuchung und schließlich der Ehebruch im Akt des Geschlechtsverkehrs. Ähnlich ist es mit dem Mord. Ich denke, dass keiner von uns sich hier als Mörder bezeichnen würde. Ich gehe mal davon aus. Aber Jesus sagt, dass Mord im Herzen beginnt, indem wir unseren Mitmenschen verachten und verstoßen. Also auch hier sind wahrscheinlich viele von uns Mörder. Es spricht auch unser Rechtsempfinden an, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Aber Jesus wirft unser Verständnis von Rechtsgleichheit über den Haufen und sagt, dass wir geben sollen, ohne zu zählen. Wer dich zwingen will, eine Meile mitzugehen, mit dem geh 2. Das ist die berühmte Extrameile, die man freudig mit dem geht, der uns braucht. Jesus geht also viel weiter und er räumt auf mit allen Schlupflöchern, die sich die Menschen so im Verlauf der Jahrhunderte und Jahrtausende gebaut hatten. Da kann man sich nicht mehr rausreden. Da geht es nicht mehr um Taten, sondern um unsere Herzen. Es geht darum, ob Jesus erste Priorität hat, ob wir seinen Maßstab von Gerechtigkeit annehmen. Jeder von uns weiß, dass selbstlose, bedingungslose Liebe ganz schön schwer sein kann, vor allem gegenüber jenen, die uns geschadet und niemals Reue oder Einsicht gezeigt haben. Je nach Verletzung kann das eine fast unzumutbare Herausforderung darstellen. Jesus wurde von einem seiner besten Freunde, Judas, betrogen und an die römischen Soldaten ausgeliefert. Aber er nannte ihn dann noch Freund, als er ihn verriet. Ja, sie werden sagen, wir sind nicht Jesus, wir sind nur Menschen. Aber dennoch, Jesus sagt uns ganz klar, Vergebung ist ein Imperativ. Und da geht es nicht nur um Vergebung jenen gegenüber, die uns etwas schulden. Es geht Jesus auch um die Vergebung, die wir von anderen anstreben müssen. Wenn wir jemanden geschadet haben, egal wie sehr er dies in unseren Augen auch verdient haben mag oder wie die Vorgeschichte auch aussah, wir müssen alles daran setzen, mit diesem Mitmenschen wieder ins Reine zu kommen. Und weil die Konsequenzen von Unversöhnlichkeit so krass sind, sagt Jesus Folgendes dazu. Ich lese die zwei Verse 23 und 24. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Es ist eine krasse Geschichte. Da ist also einer unterwegs zur Synagoge oder bereits schon in der Synagoge angekommen, um Gott anzubeten. Und da kommt ihm in den Sinn, dass jemand ihm etwas nachträgt. Vielleicht hat er ja noch Schulden bei einem Menschen oder hat ihm auf irgendeine Art geschadet. So sagt Jesus, dass es dringender ist, mit diesem Mitmenschen ins Reine zu kommen, als in die Synagoge zu gehen. Tatsächlich, wie sollte Gott unsere Gebete hören, wenn wir einem Mitmenschen etwas schuldig sind, uns dessen bewusst sind und dennoch nicht Versöhnung suchen? Auch diese Geschichte unterstreicht, wie zentral doch unsere Pflicht ist, anderen Menschen Liebe und Wertschätzung zu erweisen, selbst unseren Feinden. Sie meinen, das passt nicht in die heutige Welt? Da haben Sie absolut recht. Da lautet der Tenor ganz anders, selbst unter Christen. Der Schlauste, der Schnellste, der Lauteste gewinnt. Da will es nicht so recht passen, wenn Jesus von uns erwartet, dass wir mit dem, der uns zwingt, mit ihm eine Meile zu gehen, noch freiwillig eine Extrameile gehen. Wo käme man dahin? Das ist Ausnutzung unserer Gutmütigkeit. Nein, das ist es nicht. Das ist Leben nach dem Maßstab des Königs. Er hat es uns vorgemacht. Wir dürfen ihm nachfolgen, auch darin. Ja, und nun wünsche ich Ihnen eine richtig gute, gesegnete Zeit und hoffentlich bis in einer Woche. Tschüss!